European Data News Hub Podcast.
Ich bin Marc Burgemeister, hallo. Es ist ein Abwehrschirm mit Doppelwumms. So hat Bundeskanzler Olaf Scholz die 200 Milliarden Euro bezeichnet zur Entlastung für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen innerhalb der laufenden Energiekrise. Die Antwort aus der EU ließ nicht lange auf sich warten. Der deutsche Doppelwumms wurmt vor allem jene EU-Länder mit wenig Geld oder hohen Schulden, wie zum Beispiel Belgien und Italien. Manch einer geht sogar noch einen Schritt weiter. Polens Ministerpräsident Morawiecki sprach von deutschem Egoismus und einem Diktat Deutschlands. So oder so, auf die 200 Milliarden Euro aus Deutschland wird sehr wahrscheinlich erst einmal eine juristische Antwort von der EU folgen. Was könnte Deutschland hierbei drohen? Ist der Abwehrschirm juristisch überhaupt vertretbar oder könnte aus dem Doppelwumms eher ein Doppelmurks werden, wie es vor kurzem CDU-Chef Friedrich Merz formuliert hat? Über all diese Fragen spreche ich jetzt mit Matthias Goldmann. Er ist Professor für internationales Recht an der EBS-Universität in Wiesbaden und Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Heidelberg. Herr Goldmann, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Hallo, grüße Sie.
Guten Tag, Herr Burgemeister.
Das ging ja sehr schnell mit der Antwort aus der EU nach der Ankündigung des Bundeskanzlers zu den 200 Milliarden Euro. Viele in Brüssel zeigten sich irritiert, einige Länder bekundeten großen Unmut. Verstößt der deutsche Doppelwumms gegen EU-Recht?
Das steht in gewisser Weise im Ermessen der EU-Kommission bzw. der EU. Also an sich gibt es durchaus ein Problem mit dem Verbot von Beihilfen im EU-Vertrag. Nun ist es so, dieses Verbot ist nicht absolut. Dieses Verbot sieht einige Ausnahmen vor, zum Beispiel für Notfälle von Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Ereignisse, da könnte man sich drüber unterhalten, ob wir da noch in dem Bereich drin sind. Und selbst sofern solche, ja, ich würde mal sagen, Standardausnahmen nicht gegeben sind, dann ist es doch so, dass man so eine verbotene Beihilfe legalisieren kann. Also man kann, die Kommission kann eine Beihilfe zulassen. Und das ist jetzt natürlich der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das heißt, es besteht ja in gewisser Weise ein Verhandlungsspielraum. Also Deutschland muss die EU davon überzeugen, dass es sich hier um eine Beihilfe handelt, die entweder diese Ausnahme von Naturkatastrophen noch trifft oder eben eine Beihilfe, die zugelassen werden kann.
Brechen wir es mal ganz runter. Was ist denn überhaupt das Problem einzelner Länder? Hat das mehr juristische Hintergründe oder sind das ausschließlich finanzielle Hintergründe?
Das Juristische ist hier natürlich nur die Verpackung für die ökonomischen Interessen, die dahinterstehen. Man muss sehen, Deutschland ist ein sehr finanzkräftiges Land. Und Deutschland kann sich ein 200-Milliarden-Paket leisten. Andere Länder können sich, umgelegt jetzt auf die Größe, entsprechende Pakete nicht leisten. So, woran liegt das? Das liegt vor allem an den Fiskalregeln der Europäischen Union. Das ist ein anderes Thema des EU-Vertrags. Die EU hat, um die gemeinsame Währung und den gemeinsamen Markt zu schützen, sich Regeln gegeben für die Haushalte und auch für die Verschuldung ihrer Mitgliedstaaten. Die sind zum Teil recht streng und viele Länder kämpfen derzeit damit, diese Regeln einzuhalten. Wir haben noch mit den Krisen von Covid zu kämpfen. Außerdem haben wir im Moment ja ohnehin ausgelöst durch die Ukraine-Krise eine gewisse Rezession. Auch die deutsche Wirtschaft schrumpft voraussichtlich in diesem Jahr. Und alles das belastet ohnehin die Budgets bereits, sodass dann die EU-Finanzregeln es diesen Ländern oftmals unmöglich machen, entsprechende Pakete aufzulegen. Auch Deutschland muss da ja, ich sag mal, ja etwas kreative Buchführung walten lassen, um diese zusätzlichen Schulden noch in diesem Jahr aufzunehmen, auch wenn sie dann erst in den folgenden Jahren zum Teil ausgegeben werden. Aber ja, das ist hier eben einfach ein Rahmenwerk, auf dem auch immer Deutschland insistiert. Da kann man sich jetzt lange über den Wert dieses Rahmenwerks unterhalten und da gibt es auch Reformprozesse, aber die Konsequenz daraus ist, dass hier die EU an der einen Seite sozusagen den Daumen drauf hält, oder die EU, das bedeutet maßgeblich auch Deutschland, an der einen Seite den Daumen drauf hält, damit die anderen sich nicht zu sehr verschulden und nun selbst aber seinen Spielraum nutzt, um genau das zu tun, was sie bei den anderen verhindern.
Tja, ein 200 Milliarden Euro Abwehrschirm für Deutschland. Wie beurteilen Sie denn als Jurafachmann dieses Entlastungspaket?
Was mich ein bisschen besorgt, ist der Umstand, dass dieses Programm ohne Absprache mit den europäischen Partnern eingeführt wurde. Ich hoffe, dass die Bundesregierung gelernt hat. Man kann sich die Dynamiken vorstellen. Es ist bestimmt schwierig für die Koalition überhaupt, sich auf sowas zu einigen, ein Programm zu machen, das auch effektiv ist, gleichzeitig schnell umsetzbar ist. Man darf das nicht unterschätzen. Es ist ein komplexes Programm. Und dann kann man verstehen, man möchte damit schnell an die Öffentlichkeit gehen. Aber ich glaube, man muss unsere Wirtschaftspolitik insgesamt viel europäischer denken. Und wir sehen ja auch im Ukraine-Krieg, wie sehr wir darauf angewiesen sind, auf die Zusammenarbeit innerhalb der EU. Und das muss irgendwie internalisiert werden. Das muss ein Automatismus werden, dass man sowas nicht an die Öffentlichkeit gibt, bevor es mit der EU abgestimmt ist.
Ja, aber rein von der Maßnahme her, dem Bundeskanzler geht es ja um die deutsche Wirtschaft. Und er argumentiert, wenn es der deutschen Wirtschaft als stärkste Wirtschaftskraft in der EU gut geht, dann geht es auch der EU gut. Scheint aber auf EU-Ebene, wo es ja dann um Gemeinschaft geht, um Zusammenhalt geht, eher eine Zwickmühle zu sein, oder?
Im Grunde genommen ist dieses Programm wirtschaftlich gesehen sehr sinnvoll, sehr gut, weil es einerseits Anreize zum Gassparen enthält und nicht beseitigt und weil es andererseits effektiv der Wirtschaft hilft, diese schwere Krise, in die sie nun plötzlich geraten ist, zu überwinden. Gleichzeitig muss man sich fragen, wie lange kann man so etwas fahren und was ist sozusagen die langfristige Perspektive? Ich glaube, die Notwendigkeit besteht, dass man die Energietransformation hinkriegt, das weiß jeder. Und gleichzeitig, denke ich, zeigt jetzt auch diese Gaskrise, wie problematisch vielleicht das deutsche Wirtschaftsmodell ist. Grob gesprochen, man hat bisher billige Energie aus Russland und billige Ressourcen aus anderen Ländern importiert, die verarbeitet und dann sehr gut verkauft an Länder wie zum Beispiel China, von denen man dann wiederum billige Produkte anderer Art erhalten hat. Also diese starke Exportorientierung, die auch auf Produktion und damit auch auf billige Energiepreise ausgerichtet ist, das wird in Zukunft immer schwieriger. Da muss die deutsche Wirtschaft schon schauen, wie sie sich umstellt. Mal abgesehen davon, dass man wirklich billige, nachhaltige Energieformen finden muss und ganz dringend umsetzen muss und auch da umsetzen muss, wo es wehtut. Ich sage nur Windräder. Ja. Man muss sich schon überlegen, ob man in Deutschland so energieintensive Produktionen weitermachen kann. Beziehungsweise man muss sich dann überlegen, was man stattdessen macht.
Nun sagt das EU-Recht, Sie haben das ja schon leicht angedeutet, dass staatliche Beihilfen sowie die 200 Milliarden Euro erstmal von EU-Seite geprüft und dann genehmigt werden müssen. War jetzt dieser angekündigte Doppelwumms ein Schnellschuss oder was könnte jetzt Deutschland drohen?
Das wäre natürlich das Extremszenario. Das könnte passieren. Das wäre sehr misslich. Dann müsste man eben das unter Umständen anpassen oder sogar zurückziehen. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt hier zunächst mal einiges an Verhandlungsspielraum. Und den muss man jetzt vielleicht anerkennen und vielleicht auch damit arbeiten und schauen, wie man vielleicht den anderen Ländern auch entgegenkommen kann. Und zwar auf eine Weise, dass jetzt hier nicht der Eindruck entsteht, dass Deutschland sich ein, ja, außerordentlichen Wettbewerbsvorteil schafft. Also wie kann man die Wettbewerbsfähigkeit der anderen Mitgliedstaaten auch stärken? Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, auf EU-Ebene zu reagieren. Sie könnten sich überlegen, auf der EU-Ebene irgendwelche Sonderfonds zu machen. Das hat man ja bereits gemacht bei COVID, Next Generation EU. Das ist nicht ganz einfach, das ist ein größerer Act sozusagen. Da muss man viele Dinge ändern, um sowas aufzustellen. Ich habe nicht gehört, dass sowas bisher intendiert ist. Aber eine andere Möglichkeit wäre, man findet gemeinsame Regeln. Und dann wäre eben die Frage, inwiefern erlaubt man zum Beispiel Ausnahmen bei dem Fiskalregime aufgrund der gegebenen Situation, sodass die anderen Länder auch in die Lage versetzt werden, hier entsprechende Pakete aufzulegen.
Ja, aber Sie gehen ja jetzt davon aus, zumindest zitiert Sie so die Tagesschau in einem aktuellen Online-Bericht, dass Sie damit rechnen, dass die EU-Kommission das deutsche Milliardenprogramm auf jeden Fall prüfen werde. Wie lange kann denn so eine Prüfung dauern?
Das wird sehr schnell gehen, einfach weil da auch Klarheit herrschen muss. Es handelt sich um ein sehr kurzfristiges Projekt und die EU konnte es bisher noch nicht prüfen, weil jetzt erstmal sozusagen die politischen Rahmen, die Einzelheiten sozusagen festgelegt wurden übers Wochenende von einer sehr hochkarätig besetzten Kommission. Das muss jetzt umgesetzt werden in einen Rechtsakt und erst mit dem kann die EU dann was anfangen. Ja, dann weiß sie eigentlich, was sie prüfen muss. Davor ist das alles nur ein vages politisches, mehr oder weniger vages, inzwischen schon etwas konkretisiertes politisches Programm. Aber wenn sie das dann mal hat, dann kann sie das schnell prüfen und sie hat auch ein großes Interesse dran. Denn würde hier schon begonnen damit, was auszuzahlen und es würde sich im Endeffekt als rechtswidrig herausstellen, müsste das alles zurückgezahlt werden. Und das will man natürlich in so einer Situation vermeiden, wenn es wirklich um Zahlungen an die Bürger geht und nicht nur um Zahlungen an einzelne Unternehmen, wo das gewissermaßen üblich ist, dass EU-rechtswidrige Subventionen dann wieder zurückgezahlt werden.
Jetzt muss man sagen, so eine Krise mit solchem Ausmaß hat Europa, hat die Welt seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Eigentlich so eine Energiekrise hat die EU noch nie erlebt. Juristisch gesehen ist es quasi ein Novum. Eine unheimliche Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Gibt es überhaupt geeignete juristische Maßstäbe, um ernsthaft mit so einer Krise fertig zu werden?
Das ist ja nicht die erste Krise. Die EU geriet ja schon 2008 stark in die Krise, als sich zeigte, dass ihre Finanzarchitektur sehr vulnerabel ist, sehr verletzlich ist. Dann hatten wir die ganze Schuldenkrise, die sich anschloss an die Bankenkrise. Dann kam wenige Jahre später erst die Flüchtlingskrise. Dann hatten wir mit Covid zu kämpfen. Und jetzt kommt die Gaspreis-Ukraine-Krise oder wir sind mittendrin. Und wenn man etwas sagen kann über das EU-Recht und diese Krisen, dann ist das EU-Recht sich doch extrem flexibel gezeigt hat. Wir sind eigentlich in einem permanenten Krisenmodus, wo man bereit ist, auch bisherige Überzeugungen, Dogmen könnte man sagen, wenn es sein muss, auch mal über Bord zu werfen und fünfe gerade sein zu lassen und Dinge zu tun, die man sich davor nicht hätte vorstellen können. Schauen Sie, wie die Europäische Zentralbank agiert hat. Ich möchte mich jetzt nicht auf den rechtlichen Streit einlassen, ob das innerhalb ihres Mandats ist oder nicht, aber allein die Art und Weise, wie sie ihre Praxis verändert hat, das war enorm. Ja. Schauen Sie, wie bei der Flüchtlingskrise man dann doch versucht hat, auf einmal ein europäisches Verteilungssystem zu finden. Ja, das hat schlecht funktioniert, einige haben nicht mitgemacht, aber dennoch, das war etwas, was davor nicht denkbar gewesen wäre in dieser Form. Schauen Sie, wie man bei Covid auf einmal einen Fonds aufgesetzt hat, einen gemeineuropäischen Fonds, der nicht nur die Wirtschaftskrise überwinden sollte, sondern gleichzeitig die Transformation der europäischen Wirtschaft hin zu mehr Digitalisierung und mehr Nachhaltigkeit einleiten sollte. Also und das alles ohne den Vertrag zu ändern. Einmal wurde er an eine Ministelle geändert, der Artikel 136 Absatz 3, um den europäischen Stabilitätsmechanismus einzuführen. Aber das war eigentlich das ist nicht der Rede wert. Ja? Also das EU-Rahmenwerk ist da doch sehr flexibel. Man hat auch gesehen, aus diesen Krisen kommt man nicht alleine raus. Und das wird auch Deutschland bald so sehen. Ach, Deutschland ist so eng vernetzt ökonomisch und es ist ihm nicht gedient, wenn seine anderen Mitgliedstaaten nicht in gleicher Weise aus der Krise rauskommen können.
Das sind Einschätzungen von Matthias Goldmann, Professor für internationales Recht an der EBS-Universität in Wiesbaden. Herr Goldmann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Burgmeister.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news